Es ist so krass, was der Mensch kann, wie viel Kraft wir Menschen haben. So. Mhm. Und dass es eines der schönsten Dinge ist, auch meinen größten Respekt an alle Pflegeberufe, aber ich verstehe auch, es ist so schön zu wissen, du schenkst einem Menschen noch ein paar letzte gute Stunden. Für mich war das immer so, ich wusste so, ich gehe in dieses Zimmer und meine Aufgabe ist jetzt, dass sie es schön hat. So. Ich glaube, was ich rückblickend sagen würde, was ich auch jedem Menschen empfehle, es gibt halt noch nicht so viel für Menschen, die wirklich Angehörige sind, dass man früh sich jemanden sucht, der einen betreut in der Zeit. Mhm. Das würde
also
ich rückblickend sagen.
Also du meinst psychologisch?
Ja, oder auch einen Trauerbegleiter oder jemanden, auch einen Coach. Es muss jetzt gar nicht wirklich auch ein Psychologe sein, weil mir ist wichtig, überfordert zu sein oder auch in Trauer zu sein, ist nicht gleich krank oder ist auch nicht gleich ein Problem, weißt du? Das finde ich halt auch so wichtig, weil außer natürlich, wenn du in einer Trauer bist, die so stark wird, dass du in eine Depression gehst, ist es an sich kein Zustand, der schlimm ist. Aber es ist natürlich toll, wenn du unterstützt wirst und begleitet wirst. Mhm.
Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Glowcast. Mein Name ist Miriam Jaks, ich bin Unternehmerin, Mama von 2 Kindern und ich habe den Glowcast gegründet, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte einfach euch so gerne da draußen inspirieren mit tollen Menschen, die euch helfen, euch persönlich weiterzuentwickeln, die mir geholfen haben, mich persönlich weiterzuentwickeln und meinen eigenen Horizont auch noch selber zu erweitern und euch daran teilhaben zu lassen. Ich habe heute eine ganz tolle Gesprächspartnerin hier zu Gast bei mir im Glowcast-Studio, liebe Katharina. Sie ist Coach und sie hat tatsächlich eine Thematik bei mir angesprochen und gepitcht, vor der ich mich selber manchmal ein bisschen scheue. Und das ist nämlich die Trauerbewältigung. Ich weiß, dass es für ganz, ganz, ganz viele ein so schwieriges Thema ist. Und ich kann euch aber sagen, wir haben so ein tolles Gespräch darüber geführt. Ihr dürft jetzt gleich reinhören. Ich freue mich einfach wahnsinnig doll, dass Katharina mit so viel Selbstliebe, so viel Power und so viel Mut hier zu mir in den Glowcast gekommen ist und ihre Geschichte sehr persönlich und sehr nah geteilt hat. Ganz viel Freude mit dieser Folge. Liebe Katharina, wie schön, dass wir heute hier zusammen sein dürfen. Du strahlst wirklich. Du siehst so bezaubernd aus mit deinem roten Kleid und deinen roten Lippen. Es ist wirklich eine Freude, mit dir hier zusammen zu sitzen. Vielleicht magst du ja, bevor wir in dieses sehr tiefe Thema eintauchen, mal so ein bisschen erzählen, wie du eigentlich dahin gekommen bist, wo du heute bist, weil du hast ja einen wahnsinnigen Weg hinter dich gelegt. Du bist jetzt heute 44 und gefühlt hast du aber ein Leben schon gelebt wie eine 88-Jährige, würde ich sagen. Und hast aber auch ganz, ganz viel auf deinem Weg ja auch für dich so mitgenommen. Magst du einmal teilen, was da so dein Weg war?
Mache ich sofort. Ich würde unglaublich gerne einmal ganz kurz auch was sagen. Sehr denn gerne. Die Menschen, die das hier hören, wissen das ja auch. Aber ich will es trotzdem sagen, weil als ich vor wie vielen Jahren, ganz klein noch war. Also ich habe mich immer für Make-up begeistert, war auch damals bei Benny Dürer. Kennst du den
ja,
noch?
Ja, natürlich.
Ja, das ist in Berlin so ein Make-up-Star gewesen. Wann war das? 90er, 2000er?
Ja, absolut.
Genau.
Absolut.
Und ich hatte irgendwann mal gemerkt bei einer Aufnahme, wenn man sich schminkt, sieht man ganz anders aus. Und dann habe ich da angerufen und meinte so, darf ich Make-up-Model werden? Weil ich mir dachte, wenn man Model ist, sind die ehrlich mit einem und verkaufen einem keine Produkte. Und seitdem verfolge ich den Markt und habe dich schon mit diesem ersten im Laden verfolgt und wurde auch immer, als ich als Schauspielerin gearbeitet habe und Moderatorin, gab es ganz viele Menschen, die dich kannten oder auch für dich gearbeitet haben. Und dadurch verfolge ich so ein bisschen, was du machst. Und ich finde das so unglaublich besonders, dass du so ehrlich deine Geschichte teilst, auch deine Entwicklung und auch dich angreifbar und verletzlich gemacht hast. Und dadurch ja, aber wie wir beide wissen und auch alle Hörer wissen, wenn man ehrlich ist, kommt man in eine Verbindung, dass du das so teilst und läufst und du Mut machst. Das wollte ich unbedingt sagen, weil ich weiß gar nicht, wie oft du das so hörst. Weißt du?
Ja, also vor allem, was ich so besonders schön finde und daraus höre, ist halt diese Veränderung.
Genau.
Weil tatsächlich ja ganz viele mich nur in meinem heutigen Sein kennen und dann auch immer wieder denken so, ach ja, aber die hat es ja auch so leicht oder bei der ist das ja alles so, der ist das ja in die Wiege gelegt worden.
Genau.
Und als du eben gerade gesagt hast, du kennst mich schon so lange und du hast auch immer wieder ne, so von mit Leuten zusammengearbeitet, da habe ich nur gedacht so, oh, früher haben ja, wurde es ja nicht so gut über mich gesprochen. Tatsächlich war es ja eine, wirklich eine Phase auch, wenn ich da jetzt zurückblicke, bin ich unfassbar dankbar für diese Entwicklung, weil ich heute den Zusammenhalt mit Frauen und dass ich auch eine Firma führe mit so vielen Frauen, wo so eine krasse Harmonie herrscht, das einfach toll finde. Und wir haben ja eben zusammen auch geluncht mit Alina Merkau und mit Elisabeth Koblitz. Und ich freue mich so unfassbar doll, dass ich heute diese Liebe und dieses, diesen Zusammenhalt für so viele Menschen habe und einfach auch sage, jeder hat so seinen eigenen Weg, ne? Jeder hat so seine Daseinsberechtigung und ne, man hat ja auch jederzeit die Möglichkeit, sich zu verändern.
Ja.
Und deswegen finde ich das ganz, ganz schön, dass du das gesagt hast. Vielen, vielen Dank. Und macht ja auch gleichzeitig wiederum Mut für andere da draußen, dass man niemals den Kopf in den Sand stecken sollte und sagen sollte, boah, also die und die Eigenschaft an mir mag ich überhaupt nicht. Oder ne, ich mag nicht, wie ich aussehe. Oder ich bin so und so. Ich bin groß, ich bin klein, ich bin dick, ich bin dünn. Es gibt ja so viele Sachen. Und das ist ja auch deine Thematik, ja, die dich ja auch tagtäglich irgendwie begleitet. Und wo du aber auch hier andere Menschen begleitest. Deswegen freue ich mich jetzt wahnsinnig doll, auch deine Geschichte nochmal zu hören.
Ja, total gerne. Also rückblickend würde ich sagen, das Thema Strategie für sich selber finden ist so mein Thema. Ich war damals in der ersten Klasse und ich habe nicht geschafft, Katharina zu schreiben. Und dann hatte meine Mutter so einen verzweifelten Moment, dass sie gedacht hat, es war dann auch wirklich so das Thema Sonderschule, ja oder nein. Weil wenn man das nicht hinkriegt, dann ist das ja, und damals gab es auch noch nicht das große Thema Legasthenie. Und dann hat sie mein ganzes Kinderzimmer, ich erinnere mich noch an dieses pinke Kinderzimmer, wo überall plakatiert Katharina stand. So. Und dann hat sie irgendwann gemerkt, ich sehe das, überall den Namen, und dann konnte ich ihn schreiben. Und dann hat sie damals in ihrer wahnsinnigen Verzweiflung so Karteikarten gemacht. Und auf der einen Seite war ein Staubsauger und auf der Rückseite das Wort. Und so habe ich halt alle Wörter in meinem Leben gelernt. Und ich würde rückblickend sagen, das war so die erste Strategie, die funktioniert hat. Und gleichzeitig war das aber auch so, dass ich ganz früh gelernt habe, das darf niemand wissen. Das ist so unser Geheimnis, das ist unsere Strategie. Und so bin ich so irgendwie durch die Schule gekommen. War schwierig, aber ich habe das geschafft. Und ich glaube, durch dieses frühe Lernen, eine Strategie zu haben und auch zu schaffen, dass Menschen nicht, also dass ich entscheide, was sie sehen oder was sie nicht sehen, war das so naheliegend rückblickend, dass ich dann Schauspielerin geworden bin. Und gleichzeitig aber auch, also ich habe nie perfekt schreiben können. Also es war dann klar, ich kann keinen normalen Job machen. Und habe das auch total geliebt, fand das ganz toll und habe zwar schon gemerkt, also ich war früher, rückblickend lache ich darüber, ich hatte eine 42, aber das war halt trotzdem damals auch schon übergewichtig, so in dem Bereich, wo ich gearbeitet habe. Habe dann schon gemerkt, dass das so ein Thema ist mit dem Übergewicht und habe auch dementsprechend Rollen gespielt, fand das aber nicht schlimm. Ich glaube auch einfach, weil ich eine wahnsinnig tolle Mama hatte, die eben auch nie mich gelobt hat über, ob ich süß bin, ob ich hübsch bin. Ich hatte auch nie eine Barbie, hätte ich gern gehabt. Also wirklich eher so über, was sind wir im Inneren? Das war dann, glaube ich, auch so eine Strategie, für die ich sehr dankbar bin. Dann hatte ich einen Stimmunfall, ich kürze das mal ab, habe gedacht, ich versuche dann Pantomime oder Mime zu machen, weil ich mich ausdrücken wollte. Das hat alles nicht geklappt. Dann habe ich nochmal studiert, weil ich unbedingt dieses Ding hatte, ich wollte so einen klassischen Abschluss haben, weißt du, weil ich schon immer dieses Gefühl hatte, ich bin irgendwie minderwertig durch die Legasthenie und habe dann in diesem Studium Kulturarbeit, das war eine Fachhochschule, das war wahnsinnig praktisch mit Projekteplan, ich war dann auch im Ausland und habe da mich nochmal ganz neu erfinden dürfen in den Niederlanden und in Belgien, wurde da dann als Übergrößenmodel entdeckt und hab dann verstanden über diese Arbeit als Curvy-Model, und das war damals, also ich bin 44, ne, da gab es noch keinen Trend von Plus-Size und Curvy. Das erst dachte ich irgendwie, es sind die Frauen, die nicht dem Schönheitsideal entsprechen, wobei das ja auch immer so eine Frage ist, in welchem Land leben wir, wie ist unser Gencocktail, wie ist gerade der Trend, dass ich verstanden habe, dass wir alle eigentlich, egal wie alt wir sind, wie dünn wir sind, wie dick wir sind, uns irgendwie nicht gut fühlen. Und warum fühlen wir uns nicht gut? Weil Milliarden damit gemacht werden, dass wir Frauen, mittlerweile auch Männer, sich nicht gut genug fühlen, weil ganz viel Geld mit uns verdient wird. Und dann habe ich angefangen mit Bloggen, mit Instagram, weil ich irgendwie wollte, dass Frauen zu vermitteln, wie toll sie sind, ja, wie großartig sie sind. Und damals ist auch so mein Satz entstanden, du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben, du bist nicht die Nebendarstellerin und schon gar nicht die Statistin, weil wir ja ganz oft wie so Statistinnen am Rand stehen, weißt du, und unser Leben so beobachten und nicht dran teilnehmen. Und hab dann ganz viele Metamorphosen gemacht, ich kürze es mal ab, bin dann parallel dazu, habe ich immer viel als Moderatorin gearbeitet und habe im beruflichen Leben erlebt, was es bedeutet, wenn du diskriminiert wirst aufgrund deines Aussehens, privat Gott sei Dank nicht, aber beruflich, und bin dann immer mehr in die Richtung gegangen, dass ich, als ich noch nicht ausgebildet war, trotzdem irgendwie versucht habe, Frauen zu unterstützen, habe irgendwann gedacht, nein, das muss professionell werden, und habe dann ganz viele Ausbildungen gemacht im ganzen Coaching-Bereich, ob das nun Hypnose ist, Wingwave, Aufstellungsarbeit, systemische Arbeit, weil ich wollte so gerne, weißt du, mich hat das so traurig gemacht, wenn ich so Menschen sehe, die gar nicht sehen, wie toll sie sind. Und ich sage das jetzt so witzig, ich weiß natürlich, wissen wir beide, das ist Kindheit, das sind Traumata, das sind tausend Dinge, aber ich glaube, egal wie alt wir sind, wir können immer noch was tun und was verändern. Ja.
So schön, so schön. Also du könntest jetzt auch noch eine Stunde weiter erzählen. Ich könnte dir weiter zuhören. Es ist einfach so toll, was du auch für eine Power da mitbringst und was du, also einfach dein ganzes Wesen auch, ne, auch, dass du so laut und selbstbewusst sprichst, es ist ein, wirklich, es ist total schön zu sehen.
Siehst du, das weiß ich gar nicht, Miriam.
Ja, aber guck mal, und das ist, ja, aber das ist total, also für mich ist es so toll, weil ich denke, oh Mann, ich wünschte, viel mehr Frauen wären so.
Ja.
Viel mehr Frauen müssten mit so einer Power sprechen und so auch, ne, so, man merkt richtig, deine Mama hat da ein ganzes, ganz viel richtig gemacht. Und wie schön, dass sie dir das mitgegeben hat.
Ganz toll.
Was glaubst du, waren denn ihre Strategien? Die müsste einmal drauf eingehen, weil deine Mama ist ja noch gleich ein großes Thema. Aber was glaubst du denn, hat sie da so richtig gemacht? Also du hast eben das schon angeschnitten, aber ich würde gerne als Mama auch selber noch erfahren, weil du gesagt hast, ne, sie hat dich nie gelobt für dein Aussehen oder für deine besonders schönen Beine oder wie dünn oder wie dick oder sonst irgendwas, sondern einfach nur so dieses Neutrale. Und, und was glaubst du, können wir da auch noch so richtig machen?
Sie ist 49 geboren und hat wie alle in der Generation, glaube ich, das natürlich nicht so leicht gehabt. Also sie hat dann mal, das fand ich so berührend, sie wusste ganz lange nicht, dass sie tatsächlich auch hübsch ist, weil sie immer nur gehört hat, wenn sie sich angeschaut hat, sei nicht eitel, schau nicht in den Spiegel. Sie hat selbst nicht verstanden, in Lübeck, wo sie geboren ist, hing sie dann beim Fotoladen, weißt du, so als Werbung, ohne dass man gefragt hat. Sie hat gar nicht verstanden, dass das bedeutet, dass, da muss sie ja durchaus ganz nett aussehen, wenn sie da hängt, und hat wahnsinnig viele Therapien gemacht, hat wahnsinnig viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht, das, was wir heute auch machen, und hat einfach so ein Struggle mit ihrer, sie hatte auch Lipödem wie ich und hatte so einen Struggle, bei jedem Bissen, den sie genommen hat, wurde sie reglementiert. Bei allem, was irgendwie Selbstbewusstsein hat aufkommen lassen, wurde sie reglementiert und hat sich einfach vorgenommen. Sie meinte, sie hatte da auch Struggle, als sie gemerkt hat, vielleicht, ne, man isst irgendwie zu viel Süßigkeiten, aber hat das versucht dann eher über gesunde Ernährung und nicht so Nebenkommentare wie, guck mal, ne, da nimmst du zu, was ja viele immer hören, und hat einfach sich so sehr gewünscht und daran gearbeitet, dass sie wirklich gesagt hat, guck mal, was ist denn eigentlich das Wesentliche auf der Welt? Was ist an einem Menschen toll? Und dass sie eher versucht hat, die Werte zu stärken oder auch zum Beispiel, ich hatte wahnsinnig viele Ängste als Kind. So. Und dann aber auch wirklich so eine Haltung zu haben, alle Gefühle sind okay, ne? Gefühle sind willkommen. Und ich fand das so witzig, als ich in meinen Ausbildungen dann gelernt habe, wie wir mit Anteilen arbeiten. Also, dass ich das schon als Kind gehört habe, die Angst darf da sein, ne? Die kann jetzt mit uns hier auf dem Sofa chillen oder wir können auch, oder was will die denn? Die will dich beschützen, die Angst, hat sie dann immer gesagt. Aber was braucht denn die Angst zum Beispiel, damit sie ein bisschen entspannter ist und du jetzt auch vor im Dunkeln einschlafen kannst? Also, das hat sie so spielerisch gemacht.
Schön.
Wahnsinnig toll.
Wie schön. Aber auch wie toll, ne? Dass deine Mutter ja eigentlich eigentlich aus einer Generation war, die sich überhaupt nicht haben coachen lassen, die überhaupt keine Therapien gemacht haben, wo wir uns heute alle fragen, so, ja, es ist kein Wunder, dass die alle wirklich oder ganz, 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 ganz viele ja richtig strugglen mit vielen Themen, weil es wurde ja alles immer so weggeredet und irgendwie alles schön geredet, ja.
Und wenn ich dich noch kurz unterbrechen darf, ich nehme das mal ganz kurz vorweg. Ich habe jetzt nach ihrem Tod alle Unterlagen gesehen und auch ihre schriftlichen Unterlagen. Und sie hat offensichtlich in ihrer Therapieform gelernt, dass man schreibt, therapeutisches Schreiben. Mitnichten war diese Frau wirklich in ihrer Kraft, weißt du, die, und hat es trotzdem geschafft. Und was mir da so wichtig ist, zu sagen, wir müssen nicht heil sein, wir müssen nicht mit allen unseren Traumatas heil sein, um was Gutes weiterzugeben. Aber mir ist eine Sache so wichtig, trotzdem hat sie natürlich ganz viel falsch gemacht. Ich habe keine Kinder, aber ich sehe so viele Menschen, die Kinder haben und die so daran zerbrechen, alles richtig machen zu wollen. Und wir sind ja auch nur die Kinder unserer Eltern, weißt du?
Absolut.
Und unserer Großeltern und der Armen, die da alle sind.
Ja, absolut. Und ich glaube auch einfach, da habe ich auch schon hier im Podcast ganz oft drüber gesprochen, es ist letztendlich auch total, also wie können wir alles immer nur richtig machen? Es ist, wir werden das nicht schaffen. Jeder von uns wird mal hart getriggert, rastet aus, schreit mal rum, ist total fertig mit den Nerven. Ich glaube halt, dass diese bedingungslose Liebe für unsere Kinder, ja, dass wir uns dann halt vielleicht, wenn wir ausgerastet sind, auch einfach entschuldigen und sagen, offen und ehrlich, dass, wie es mir jetzt gerade damit geht, ja, und einfach dieses so, ich bin da für dich, ja, ich sehe dich, deine Gefühle sind willkommen. Ich sehe deine Bedürfnisse, aber ich habe auch selber Bedürfnisse. Und ich glaube doch, das ist doch das Richtigste, was wir machen können. Und es scheint ja so, als hätte deine Mutter das sehr gut gekonnt, oder?
Na, und ich finde das auch schön, wenn heutzutage Kinder sehen, meine Eltern haben auch Gefühle, haben auch Emotionen, sind auch nicht perfekt. Weil ich glaube, ganz lange wurde uns ja so vorgelebt, wir wollen stark sein für unsere Kinder. Und ich glaube, das ist ein total schönes Vorbild, dass sie das auch sehen.
Ja, dann muss das ja für dich wirklich ein harter, harter Abschied gewesen sein von einer Person, die ja tatsächlich dann auch eine ganz krasse Mentorin und Vorbild für dich war. Kannst du einmal davon erzählen, was war da dein Prozess? Weil du, vielleicht steigst du einmal damit ein, wann sie genau gestorben ist. Und auch du hast ja da auch an diesem Zeitpunkt eigentlich ja schon auch alle Tools an der Hand gehabt und trotzdem war es ja für dich dann auch nochmal was anderes.
Also was ich sehr interessant fand, also sie ist vor 2,5 Jahren, hatte sie die Diagnose, es war erst nicht so klar, wirklich Endstadium oder kurz davor Leberkrebs. Und was für mich erstmal schon mal wahnsinnig interessant war, ist, dass mein Bild von Leberkrebs oft war, ja, das sind Menschen, die irgendwie alkoholkrank sind. Ich würde sagen, ich kenne keinen Menschen, der gesünder, sportlicher, kein Alkohol getrunken hat.
Wie deine Mama.
Genau.
Okay.
Also das hat für mich auch nochmal ein ganz krasses Bild verändert über Krebs, weil ich finde, das ist auch total stigmatisiert. Also das würde ich erstmal so kurz nur am Rande einmal gerne sagen wollen, dass es wirklich jeden Menschen, egal wie die Lebensweise ist, weil ich finde das so ungerecht, dass oft, das haben wir erlebt, dann sofort jemand so einen fragenden Blick hat, na dann hat die Person wohl was falsch gemacht? Nein. Und mir war aber ganz klar, dass meine Mutter, das hatten wir mal besprochen im Zusammenhang, dass man ja so Studien hat, wenn Menschen ihre Diagnose kennen, macht es was mit ihnen. Und dass ich so für mich entschieden habe, und das war für mich so ein ganz krasser Bruch von, ich war ja sehr Kind, auch gerade dadurch, dass ich vieles nicht konnte. Guck mal, Miri, die hat bis zum Schluss meine Rechnung geschrieben, meine Steuer gemacht. Also ich konnte bis dahin ganz viele Sachen nicht. Dass ich dann so wusste, ist es krass übergriffig oder kann ich die Person so gut lesen, dass sie es nicht will, dass sie nicht in aller Konsequenz die Diagnose kennt. Und ich wusste, sie will keine Chemo machen, dann hat sie irgendwie doch. Und das war halt so von 0 auf 100. Also ich habe davor, ich bin freiberuflich, ich habe als Moderatorin gearbeitet, als Coach, als Speakerin. Und ich hatte noch so einen Puffer an Geld und wusste so, ich muss ein Minimum machen, um Krankenkasse und Co. zu zahlen. Und ich wusste aber auch, und das möchte ich auch sagen, ich wusste, es ist endlich und nicht wie bei jemandem, der Demenz hat. Ich habe gedacht, alles, was diese Person braucht, und ich habe am Anfang, das ist auch, das werden Menschen kennen, die mit sehr schwer kranken Menschen zu tun haben. Ich habe Smoothies gepresst, ich habe grüne Säfte gemacht, ich habe sie da am Anfang auch wirklich gequält, weil man als Angehöriger ja auch unbedingt das Beste für die Person will. Da würde ich wenn ich das sagen darf.
Man will sie retten.
Ohne übergriffig zu sein. Wenn ich nochmal in meinem Leben jemanden habe, wo man weiß, er wird sterben, wer weiß das schon, aber so ungefähr kann man es ja absehen. Lass die Menschen Wurstbrote essen, lass sie Eis essen, lass sie Alkohol trinken. Weißt du, wie ich meine? Weil das ist doch, aber also das war erstmal so ein Struggle, dass ich so gemerkt habe, das fällt mir so schwer, ne, damit umzugehen. Und ja, also ich würde heute rückblickend sagen, ich habe mich total da ins Burnout gebracht. Ich habe von morgens aufgestanden, also manchmal waren wir im Krankenhaus, sie wollte aber immer nicht im Krankenhaus sein. Dann waren wir zu Hause, dann wollte sie kein Pflegebett, weil das ist ja auch so ein Eingeständnis. Dann war mir klar, und ich glaube, das werden alle Menschen verstehen, die sich vorstellen, du erfährst heute, du wirst, gerade bei Leberkrebs ist es so, du baust unglaublich schnell ab. Also ich sage es so, das meine ich jetzt auch nicht doof Menschen gegenüber, die alt sind und irgendwann pflegebedürftig sind. Aber wenn ich mir vorstelle, ab von heute auf morgen soll mich jemand Fremdes pflegen. Also war mir klar, wir machen so eine kleine Blase. Erst tun wir so, als ob sie sich wäscht, ne? Also dass da kein Pflegepersonal von außen kommt. Dann gab es erst den Pflegestuhl, den Toilettenstuhl, das war schwierig. Dann haben wir irgendwann gemerkt, sie kommt da auch nicht mehr rauf. Dann gab es die Windel und auch diesen Prozess zu begleiten, dass sie nicht will, dass ich das mache, aber noch weniger will, dass jemand Fremdes kommt. Und entschuldige mich.
Alles gut. Das bewegt dich so sehr, ja, ne?
Aber ich finde es auch wichtig, darüber zu reden.
Aber es bewegt dich so sehr. Wie lange ist es jetzt her?
Ich will noch eine Sache, wichtige Sache sagen. Weil ich so gemerkt habe, für mich, eigentlich ist es was total Schönes, wenn man es kann, seine Eltern auch zu wickeln, so wie sie das auch mit einem gemacht haben. Weißt du, wie ich meine? Und trotzdem macht es natürlich was mit den Rollen auch. Also ich finde diese Veränderung, das kennen ja alle Menschen, die Eltern haben, die älter werden. Also weißt du, so diesen Bruch zu haben, zu wissen, du rutschst jetzt auf einmal in die andere Rolle. Und gleichzeitig ist es aber auch sowas Schönes, finde ich, dass du das zurückgeben kannst. Und da ist mir ganz wichtig, es gibt kein richtig oder falsch, weißt du, weil ich weiß, dass ganz viele Menschen Berührungsängste haben, körperlich. Also meine Cousine zum Beispiel, wir hatten dann einmal eine Situation, da ist sie runtergefallen, dann lief ihr Wasser aus den Beinen, ne? Und für sie ist das ganz schwierig gewesen mit dieser Flüssigkeit, hat sie geekelt so. Das heißt aber nicht, dass sie weniger liebt. Und ich finde ganz wichtig, dass wenn wir merken, warum auch immer, wir können unsere Eltern vielleicht nicht so oft im Pflegeheim besuchen. Oder wir ertragen das nicht, dass wir uns dafür nicht verurteilen und nicht etwas richtig oder falsch finden, aber uns schon sagen, das ist das größte Geschenk, was wir machen können. Weißt du, so. Und ich glaube, umso mehr wir, und deswegen ist es auch vollkommen in Ordnung für mich, dass ich hier weine, umso mehr wir uns damit beschäftigen, dass das das gibt und dass es nicht nur am Rande der Gesellschaft ist, sondern mehr in unsere Mitte rückt, umso mehr verändert sich was. Wir haben zum Beispiel, was total schön war, meine kleine Cousine, die ist, war sie erste oder zweite Klasse? Die ist halt ganz oft zu Besuch gekommen, als sie im Pflegebett lag. Und wir haben sie dann gefragt, möchtest du Ela, also meine Mutter, nochmal sehen? Weil mir war das wichtig, weil sie auch spirituell war. Ich weiß nicht, ob du das kennst, gibt's ja viel in Frankreich. In Frankreich und in der Schweiz ist es sogar so, dass Gebäude so gebaut sind, dass es so ein Fenster gibt für die Seele, die raus kann.
Oh wow, voll schön, das habe ich noch nicht gehört.
Ja, voll schön. Und ja, mir war das dann wichtig, ich weiß nicht, ob das 2 Tage, es gibt so eine gewisse Anzahl, die du den Menschen da lassen kannst, wenn du es möchtest. Wir hatten dann immer die Fenster auf, weil sie die Idee so schön fand, dass die Seele rein und raus kann, um zu gucken und sich zu verabschieden vom Körper. Ne, wenn das so ist, so die Vorstellung, ah ja, da liege ich, scheinbar gibt's mich nicht mehr, weißt du, also das muss man ja auch erstmal, wenn man daran glaubt, so verstehen als Seele, dass der Körper dann da liegt, dann haben wir sie gefragt, möchtest du sie nochmal sehen, so. Und dann hatte sie gesagt, weil ihr Opa ist auch gestorben, der ist im Krankenhaus gestorben, meinte sie, nein, sie möchte das nochmal sehen. Und dann haben wir so eine Angst gehabt und uns gefragt, ist es richtig, dass dieses kleine Kind meine Mutter noch mal sieht. Und ich meine, jeder, der schon mal jemanden begleitet hat, der stirbt, der Körper verändert sich auch unglaublich schnell. Und dann saß sie da so ganz selbstverständlich, der Hund war auch da. Und dann saßen wir so am Bett mit Mama, die da lag, und haben dann so uns erst ganz viel über sie unterhalten. Und es war so natürlich und so normal. Und du merkst halt an ihr, das ist jetzt 2 Jahre her, dass sie so ganz selbstverständlich darüber spricht oder manchmal auch so sagt, was hätte Ela gesagt, dass ich so denke, das ist so ein tolles Vorbild, weil eigentlich ist es was ganz Natürliches, der Tod. Aber ich habe halt selber bei mir auch gemerkt, ich hatte noch keine Berührung damit. Und deswegen war das schon herausfordernd. Aber ich bin so dankbar, dass ich auch gerade, das ist auch eine ganz individuelle Entscheidung, aber mir hat es halt wirklich geholfen, zu verstehen, was da passiert ist, dass sie da liegen darf in Frieden.
Wie lange ist das jetzt her, dass sie gestorben ist?
Na, fast 2 Jahre.
Okay, und wie war der Prozess? Also,
ja.
Du hast gesagt, du hast sie gepflegt. Wie lange war das ungefähr?
Ein halbes Jahr.
Ein halbes Jahr. Also das heißt, von Diagnose bis Tod war es nur 6 Monate.
Ja, ging super schnell.
Boah, das ist ja wahnsinnig schnell. Hast du das Gefühl, das ist so eine Zeit, wo man überhaupt, also wie, also dieses, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also ich hatte diesen Fall noch nicht. Vielleicht kannst du das einmal schildern, wie das auch für dich war.
Also was ich seitdem weiß und ich glaube, du als Mama und alle Mamas da draußen werden das wissen, es ist so krass, was der Mensch kann. Also es hat mir das Geschenk daraus sehe ich ganz viele Geschenke, aber wie viel Kraft wir Menschen haben. So. Und dass es eines der schönsten Dinge ist, auch meinen größten Respekt an alle Pflegeberufe, aber ich verstehe auch, es ist so schön zu wissen, du schenkst einem Menschen noch ein paar letzte gute Stunden. Weißt du? Und für mich war das immer so, ich wusste so, ich gehe in dieses Zimmer und meine Aufgabe ist jetzt, dass sie es schön hat. So. Und ich glaube, was ich rückblickend sagen würde, was ich auch jedem Menschen empfehle, es gibt halt noch nicht so viel für Menschen, die wirklich Angehörige sind, dass man früh sich jemanden sucht, der einen betreut in der Zeit. Das würde
also
ich rückblickend sagen.
Also du meinst psychologisch?
Sagen. Ja, oder auch einen Trauerbegleiter oder jemanden, auch einen Coach. Es muss jetzt gar nicht wirklich auch ein Psychologe sein, weil mir ist wichtig, also überfordert zu sein oder auch in Trauer zu sein, ist nicht gleich krank oder ist auch nicht gleich ein Problem, weißt du? Das finde ich halt auch so wichtig, weil außer natürlich, wenn du in einer Trauer bist, die so stark wird, dass du in eine Depression gehst, ist es an sich kein Zustand, der schlimm ist. Aber es ist natürlich toll, wenn du unterstützt wirst und begleitet wirst. Also das würde ich rückblickend sagen, weil da war das Letzte, worum ich mich gekümmert habe, wie es, was jetzt wichtig für mich wäre.
Wie war das denn für dich? Also du hast ja eben gerade schon mal angedeutet, du bist da fast in so ein Burnout reingefallen oder bist ins Burnout gefallen. War das dann wirklich erst danach? Also hast du es dann so knallhart durchgezogen während der 6 Monate und hast null auf dich geachtet, sondern warst 100% für deine Mama da und danach bist du selber in so ein Loch gefallen? Was würdest du rückblickend anders machen?
Also rückblickend würde ich zum Beispiel anders machen. Ich habe dann irgendwie auf dieser Couch geschlafen bei ihr im Wohnzimmer, da würde ich rückblickend sagen, mein Gott, bestell dir ein ordentliches Bett. Weißt du? So guck, dass du gut schlafen kannst. Ich glaube, ich hätte rückblickend mir einen Essensservice bestellt. Also da gibt es oder ich hätte auch einfach mehr um Hilfe gefragt. Und das ist aber ein Punkt, den ich auch ganz wichtig finde, dass wir den besprechen. Was ich gemerkt habe, sowohl in dieser Pflegezeit, klar haben mir Leute vermittelt, irgendwie krank, was du da machst, warum machst du das? Also so und auch in der Trauerzeit, aber viele Leute haben so eine Berührungsangst mit Krankheit, mit Tod, dass sie auch gar nicht wissen, und das ist gar nicht böse gemeint, bin ich aufdringlich, wenn ich irgendwie frage, brauchst du was, störe ich, ist es nicht passend. Also bei vielen Freunden habe ich das, auch jetzt, wenn ich rückblickend drüber rede, weil ich ja auch mittlerweile auch Trauernde noch mehr begleite, um herauszufinden, wie kann man Angehörige oder auch Freunde briefen, was sie machen sollen. Also, dass man viel proaktiver Hilfe anbietet. Ob es ist, dass man sagt, ich koche dir eine Suppe oder ich helfe dir mit dem Umräumen oder egal was. Also, ich habe halt gemerkt, dass das für viele ganz schwierig ist und ich konnte das nicht formulieren, dass ich jetzt Hilfe brauche. Das hat ja auch ganz viel mit Scham zu tun. Weißt du, so, das würde ich so sagen, dass ich mehr um Hilfe fragen würde. Und natürlich alles, was wir beide auch immer machen, wenn es einen selber nicht betrifft und wenn man in einer guten Verfassung ist, Mini-Tools zu machen. Ich überlege gerade, ob ich habe geklopft. Ich habe EFT gemacht, ich habe geklopft und ich habe immer geguckt, dass ich genug trinke, aber das war es dann auch schon.
Okay. Was hast du denn jetzt als Coach für Tools an der Hand, die du jemandem mitgibst? Also jetzt, du sagst, du begleitest auch viele Menschen eben in diesem Trauerprozess. Ja. Was sind das denn so für Tools? Also ich hätte keinen blassen Schimmer, was man jetzt so in diesem Fall dann auch machen würde.
Also ich finde immer Aufklärungsarbeit ganz wichtig, wenn ich das kurz sagen darf. Ja. Wenn wir uns mit Trauer beschäftigen, ist das super Spannende, dass bis zum Ersten Weltkrieg war ein ganz anderes Trauerbild in unserer Gesellschaft. Da war das vollkommen normal, dass deine Gefühle, deine Liebe, deine Beziehung auch über den Tod hinaus bestehen durfte. Mhm. Dann kam der Erste Weltkrieg und die Menschen waren vollkommen überfordert mit den ganzen gestorbenen Soldaten, die ja auch zum Teil gar nicht mehr nach Hause gebracht werden konnten im großen Stile. Ich habe mal irgendwie so eine Zahl gelesen in meiner Forschung, dass es irgendwie gefühlt 48 Tage war der 11. September mal 68.000. Also das waren Massen und niemand hatte die Chance, wirklich Abschied zu nehmen. Wir mussten weitermachen damals, unsere Vorfahren. Unsere Emotionen wurden verkapselt. Und dann kam noch Sigmund Freud, der gesagt hat, es ist wichtig, dass man die Bindung kappt und auf eine neue Person überträgt. Wobei ganz spannend ist, dass er am Ende seines Lebens, wo er selber eine Tochter verloren hat, das nochmal revidiert hat. Dann gab es in der Trauerarbeit einen ganz großen Umbruch, dass wir heute sagen, wenn man so gefragt wird, wie lange trauerst du, ist die Frage, wie sehr hast du geliebt? Mhm. Ne? Und dass es eigentlich ja auch nur ein Zeichen ist von Liebe. Ich finde es ganz wichtig, dass man das genau beobachtet. Natürlich kann das in eine Depression rutschen und dann ist das auch ein Fall für Therapie und das ist auch vollkommen in Ordnung, das wirklich auch zu machen. Aber Trauer kann eben auch bedeuten, dass die länger da ist und dass es nicht unbedingt was Negatives ist. Ich finde es nur wichtig, dass sie Raum haben darf. Also was ich oft bei Eltern erlebe, dass sie sagen, wann ist der Moment? Und zum Beispiel sage ich dann immer, wenn die Kinder im Bett sind, nimm dir 10 Minuten oder 20 Minuten, wo du bewusst trauerst. Weil die Angst, in diesen Schmerz zu gehen vor der Trauer, die ist so groß, aber wenn wir sie leben und wenn wir sie durchleben, kann sie auch verarbeitet werden. Also ich finde Räume schaffen ganz, ganz wichtig und das kann ganz unterschiedlich sein, ob du sagst, ich gucke mir Fotos an, ich schreibe, ich weine, ich suche Orte auf, wo ich der Person nah bin zum Beispiel auch und eben auch zu sagen, alles darf sein und es ist auch vollkommen in Ordnung, nicht zu funktionieren, weil seit der Industrialisierung wissen wir alle, sollen wir immer arbeiten, sollen wir immer funktionieren und immer schön arbeiten und Trauer ist das Einzige, was es gibt, wo nichts mehr geht und ich finde aktiv sich zu erlauben, dass eben nichts mehr geht und das ist für uns natürlich so schwer in unserer Gesellschaft, dass da nichts mehr geht und ich würde immer sagen, such dir eine Trauergruppe, was passend ist für dich. Such dir einen Therapeuten, such dir einen Coach, such dir eine Trauerbegleitung, weil all deine Freunde und all deine Familienmitglieder können das nicht nachfühlen. Und was ich so wichtig finde für Angehörige, weil wenn jetzt, weiß ich nicht, deine Mami gerade tot ist und deine beste Freundin will natürlich, dass es dir besser geht, dass du wieder lachst. Aber Menschen, die trauern, können das in dem Moment nicht. Da geht es eher darum, zuzuhören, da zu sein und das haben wir halt auch nicht gelernt und das ist natürlich auch etwas, was in unserer Gesellschaft gar keinen Raum und gar keinen Platz hat bisher. Es verändert sich nochmal ganz stark. Und was aber deine eigentliche Frage war, Mini-Basic-Tools, die wir beide ja auch immer auf unseren Kanälen bespielen, sei es atmen, also vor allen Dingen mit dem Körper verbinden und auch sich immer wieder sagen, ne, also natürlich fehlt dir etwas ganz stark und du darfst auch dieses Gefühl noch weiter haben. Mir hat damals ganz persönlich, wenn du mich fragst, wahnsinnig geholfen, neue Dinge entstehen zu lassen, neue Erlebnisse. Also ich weiß, dass mir damals wahnsinnig geholfen hat, den Ort zu wechseln, zu reisen, neue Dinge zu erleben. Einfach, dass neue Dinge sich bilden dürfen, außerhalb des Bewussten, was bisher passiert ist.
Du hast jetzt gerade gesagt, da darf sich oder es verwandelt sich gerade ganz viel in der Gesellschaft und da passiert noch viel. Was wäre denn so dein Wunsch? Also wenn du jetzt auch so deine eigene Zeit erlebst und du hast ja jetzt auch gerade ganz, ganz viele geschichtliche Daten genannt, wie es damals war. Wie würdest du dir denn in einer idealen Welt vorstellen, wie wir trauern dürfen?
Also ich glaube, ich würde mir in der idealen Welt wünschen, dass jeder Mensch, wenn er dazu bereit ist, sich erstmal überlegt, wie möchte ich sterben? Und dass das dann auch im besten Falle alle wissen und dass es viel mehr Platz gibt in Hospizen zum Beispiel, wenn man das möchte. Na, dass es viel mehr Möglichkeiten gibt für Angehörige, die sagen, ich nehme das auf mich, ich will die Kraft haben, zu Hause wirklich jemanden sterben zu lassen. Weißt du, das sind so simple Dinge wie, auch wenn man weiß, jemand stirbt bald, hat er ja Befindlichkeiten. Ich weiß, es ist meine Mutter, wir wollten so gerne Lymphdrainage für sie haben. Find mal jemanden, der nach Hause zu einem Trauernden geht. Weißt du, das gibt, also einfach, dass es mehr Infrastruktur gibt, auch für zu Hause sterben. Das würde ich mir schon mal wünschen. Und dann würde ich mir wünschen, dass wir eine Arbeitswelt haben, wo wir verstehen und wo es gibt ja ganz tolle Weiterbildung auch für Firmen, die lernen, wie gehen wir mit jemandem um, der gerade gestorben ist. Dass es einfach eine Möglichkeit gibt, eine Weile nicht zu arbeiten oder wie ein Hamburger-Modell, je nachdem, wie das gerade ist. Dass wir lernen, wie auch immer das stattfindet, dass ich dir sagen kann als deine Angestellte, ja, vor anderthalb Jahren ist mein Partner gestorben, mir kommen gerade die Tränen, Miri, darf ich auf Toilette? So, weißt du, also dass es einfach auch thematisiert wird, dass es besprochen wird. Ich würde mir wünschen, dass es die Angebote, die es gibt, noch stärker verbreitet werden, wo man hingehen kann. Und vor allen Dingen, dass Trauer einfach nur ein Ausdruck von Liebe ist und dass es was total Schönes ist und dass es ein Gefühl ist, vor dem wir ja Angst haben, aber wenn wir da reingehen, es ja auch was total Schönes sein kann, an diese Person zu denken. Zum Beispiel war meine Mutter immer total gerne in der Kristalltherme, ja, in Ludwigsfelde bei uns in Berlin. Ich fand die immer, naja, ich war lieber im Wabali so. Wer in Berlin ist, kann das vielleicht nachvollziehen, der mal an beiden Orten war. Und es gibt immer am Ende dieses Lied, was Pavarotti mit, also irgendein Opernstar mit einem anderen Opernstar, Time to Say Goodbye, spielen die immer am Ende als Rausschmeißerlied. Fand ich immer furchtbar früher. Und jetzt ist es so, dass mein Freund mit mir immer zu diesem Lied, dann zu diesem Endlied tanzt. Und ich muss sagen, ich habe ihn in der Trauer kennengelernt. Der Arme, also der hat, was heißt der Arme, aber der versteht, worum es geht. Und dann tanzen wir dieses Lied. Das geht 5-6 Minuten. In dieser Zeit gehe ich da voll rein in meinen Schmerz und meine Trauer. Und dann hat es aber einen Raum in meinem Leben. Einmal am Sonntag bin ich da traurig. Bin auch öfter mal traurig, weil irgendwas kommt. Aber wenn wir uns erlauben, ritualisiert zu trauern, dann haben wir nicht so eine Angst davor, dass dieses Gefühl uns packt. Weil wenn wir nicht in die Trauer gehen, es wird uns einholen. Ja. Das ist einfach so. Trauer kommt mit einem Flashback, kommt es 6 Jahre später. Wenn wir irgendwie, weißt du, vielleicht hat dann die Person gerne Granny Smith Äpfel gegessen, dann riechen wir das und auf einmal übermannt es uns. Und ich glaube, wenn wir ritualisiert lernen zu trauern, dann wissen wir oder unsere Seele weiß, da gibt es so einen kleinen geschützten Raum, was auch immer das ist, dann kommt das nicht so mit Macht. Und alles, was es gibt an Modellen, an Trauerphasen, wollte ich auch gerne noch, ich finde es toll, dass es diese Modelle gibt. Es ist trotzdem, finde ich, so ein bisschen die Erfahrung, die ich habe mit Trauernden, wenn du dich in diesen Modellen nicht wiederfindest, fühlst du dich falsch. Du fühlst dich ja sowieso schon falsch, weil du trauerst, dass wir individuelle Modelle finden für unsere Trauer.
Das musst du mir einmal erklären. Was sind das für Trauermodelle?
Naja, man sagt ganz klassisch, dass es so verschiedene Phasen gibt, durch die man geht. Es ist erst die Wut, Aggression, Akzeptanz, Trauer, Depression. Also es gibt so verschiedene Schemata, wo gewisse Menschen, die tolle Arbeit geleistet haben, für die Trauerarbeit sagen, so geht jeder Mensch, der durch eine Trauer geht, geht durch diese Phasen. Und wie mit allen, sage ich mal, auch ob das nun Astrologie ist, ob das, was machen heute alle, was nicht das...
Human Design.
Genau, Human Design. Wir brauchen ja immer Dinge, wo wir uns wiederfinden als Menschen. Und wenn du dich aber jetzt vielleicht in diesem Trauermodell nicht findest, dann denkst du, irgendwas ist falsch mit mir so. Und mir ist dabei wichtig zu sagen, Trauer ist individuell und das wirklich auch als Weg zu finden, der für dich stimmig ist. Und darin auch, ich muss wirklich sagen, ich habe so viele Geschenke in dieser Trauer, weißt du? Und ich habe so viel gelernt durch diese Trauer. Und ich sag's dir ganz ehrlich, weiß ich jetzt gar nicht, ob es ihm so recht ist, aber es muss ihm jetzt recht sein. mit dem Mann, mit dem ich jetzt zusammen wäre, wäre ich ohne die Trauer nicht zusammen, weißt du? Hm. Und ich würde auch meine, auch, also das muss ich dir auch sagen, dass ich in so einem Podcast weine und das für mich okay finde. Ich bin gelernte Schauspielerin, das geht gar nicht, das ist super unprofessionell. Wie viel weicher ich auch durch die Trauer geworden bin. Mhm. Oder auch zum Beispiel, dass ich dir das Kompliment mache. Ne? Mhm. Hätte ich früher auch so nicht gemacht. Oder ich habe gestern, da, bei uns ist heute Montag, ich weiß ja nicht, wann ihr die Folge hört, darf man sagen, es ist nicht live. Ist
ja,
genau. Da war ein Aufgussmeister, der noch nicht so lange in Deutschland ist, der kommt aus Polen, der hat dann in einer anderen Sprache Witz reingebracht, hat dann gesagt, wir nehmen euch mit auf eine orientalische Reise, hat mit einer Hingabe diesen Aufguss gemacht. Mhm. Ich denke mir das so, wow, und jetzt gehe ich da hin und sage, weil ich weiß ja nie, ob ich morgen noch da bin. Und vielleicht sagt ihm auch niemand, wie geil seine Dramaturgie ist, wie großartig seine Expertise ist. Ich bin auch an sich eigentlich auch schüchtern. Dann sage ich so, stehe dann so vor ihm und sage so, das war eine Mega-Dramaturgie und dein Wissen. Und dann sagt er, mit Liebe so. Aber es kostet mich so viel Überwindung. Und ich bin mir aber sicher, ohne diese Erfahrung, wie kurz unser Leben sein kann, würde ich das so nicht machen. Also ich bin viel mutiger. Ich sag viel mehr, was ich toll finde oder auch, was ich nicht gut finde. Und ich glaube, das ist jetzt meine individuelle Erfahrung, aber ich glaube, wenn wir in diese Trauer gehen und das zulassen und auch die Schönheit darin sehen, das ist so ein Geschenk, weißt du? Mhm. Das ist auch so ein Geschenk für uns selber, uns ja auch nochmal neu zu erleben. Mhm.
Ich finde es wirklich Wahnsinn, wie du das erzählst und auch, was du daraus gewonnen hast. Weil ich sage ja auch immer, ne, so alles passiert aus einem Grund. Es gibt in jeder noch so traurigen Geschichte oder irgendwas auch dramatischen Geschichte, steckt irgendein Geschenk. Und das dürfen wir auch sehen. Nichtsdestotrotz muss ich einfach wirklich sagen, dass so die Vorstellung, dass ein geliebter Mensch stirbt, und ich habe jetzt wirklich das Glück, dass halt jetzt in meinem direkten Umfeld noch niemand gestorben ist, aber diese Vorstellung, also speziell auch so, wenn ich irgendwie an meine direkte Familie, meine Kinder, meinen Mann, das ist so, das ist das Schlimmste, was mir, also meine einzige größte Angst ist eigentlich, glaube ich, irgendwie, dass mein Kind vor mir stirbt oder und das ist etwas, was ja auch richtig Angst machen kann.
Natürlich.
Ja? Und ich bin jetzt halt auch so ein Mensch, ich kann mich zum Beispiel auch noch genau dran erinnern, so ich steigere mich nie in irgendwas rein. Mhm. Ich bin immer positiv, ich weiß immer, dass alles gut wird und ne, sag mir das auch. Und ich kann mich aber einfach an viele Phasen in meinem Leben erinnern, wo ich mich dran erinnere, das Einzige, wovor ich Angst habe, ist der Tod.
Ja.
Und nicht mein eigener.
Ja.
Mein eigener Tod, da habe ich überhaupt gar keine Angst vor. Ich habe Angst vor dem Tod von jemand anderem.
Fühle ich total. Geht mir auch so und ging mir auch immer so.
Und das ist so krass, weil als jetzt mein Mann ist gefahren mit meinem Sohn, die sind nach Witten in meine alte Heimat gefahren und die sind vom Hof runter und ich habe noch gesagt so, oh gut, ne, so gedacht gut, dass wir uns so gut verabschiedet haben.
Ja.
Weil das Schlimmste ist für mich, wenn sich in der Familie jemand trennt und man geht irgendwie im Streit auseinander oder so, weil ich immer denke, oh, was wäre, wenn es jetzt das letzte Mal wäre.
Ja.
Es ist so eine beängstigende Vorstellung, wovon ich mich dann auch ganz schnell abschütteln muss.
Ja.
Und das ist auch immer bei mir so eine Technik, dieses Schütteln, dieses Ausschütteln und wirklich etwas loslassen.
Ja.
Aber das ist etwas, wo ich wirklich sage, boah, wie halten das also gerade auch Eltern aus, wenn man Kinder auch verliert?
Mhm.
Und begleitest du auch solche Menschen hin und wieder? Weil das stelle ich mir so krass vor.
Mhm. Also ja, und ich glaube, das ist meine Erfahrung und das ist auch das, was ich denke. Diese fortführende Bindung nennt man das in der Psychologie, die wir uns heute erlauben oder dass man das trauernden Menschen erlaubt, dass nur weil jemand tot ist, muss die Emotion nicht weggehen, wie es ja lange Zeit war in unserer westlichen Welt. Auch so, weißt du, das hatte ich auch ganz am Anfang. Ich habe mich dann immer verabredet, dass ich dann gesagt habe, einmal am Tag setze ich mich hin und erzähle ihr meinen Tag. Weißt du, also das finde ich sehr kraftvoll und das fand ich auch so.
Also mit deiner Mama, ich muss es nur nochmal verstehen. Also du hast dich quasi mit deiner Mama, mit der Seele deiner Mama quasi verabredet, einmal am Tag und hast dir erzählt.
Weil, also in diesem Fall haben wir halt immer einmal am Tag telefoniert, was jeder so gemacht hat. Und wenn das deine Bezugsperson ist oder auch wenn das der Mann ist, ne, das darfst du ja trotzdem weitermachen. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von, oh, der ist noch da und da sitzt er mir gegenüber, sondern eher so, nur weil die Person nicht da ist, heißt es nicht, dass wir das nicht machen dürfen. Und ich habe halt so festgestellt, dass ganz viele Menschen das intuitiv sowieso machen. Viele haben ja auch eine sehr enge Bindung zu ihren Großeltern, so in unserer Generation. Mhm. Und ich glaube, diese Tatsache, einfach nur sein zu dürfen und traurig sein zu dürfen, ist etwas, was Trauernde selten haben. Das habe ich auch erlebt. Also ich muss sagen, dass ich eine Phase auch sehr allein danach war, weil du das Gefühl hast, du willst auch niemandem zur Last fallen. Und ich finde so ein bisschen, Deutschland ist so ein halbes Jahr ist okay. Und dann sind die meisten wieder auf Spur, aber innerlich trauern sie immer noch, weil das so erwartet wird. Und deswegen finde ich das auch so kraftvoll, mit professioneller Unterstützung zu arbeiten, weil es ist so ein Geschenk. Du darfst traurig sein, du darfst weinen, du musst nichts leisten und du musst auch nicht funktionieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, so etwas, was am wichtigsten ist, dass du so einen Ort hast, wo das okay ist, dass du einfach traurig bist. Und trotzdem und gleichzeitig, um mal da gewaltfrei zu sprechen, geht das Leben ja trotzdem weiter. Und das finde ich auch so schön, weil das hat mich so ein bisschen bei dir, weil wir ja auch beide uns damit beschäftigen, wie gestalten wir unser Leben, dass ich lag dann auf dieser Couch, wie gesagt, in dieser Wohnung, die ich auch geschafft habe, ein Dreivierteljahr nicht auszuräumen. In diesem Mausoleum zu leben, ne? Und auch, ich habe auch nicht geschafft, wieder in meine Wohnung zu gehen. Und ich lag dann da auf dieser Couch in diesem Mausoleum und habe so gedacht, okay, jetzt kommen Weihnachten. Wenn ich nicht irgendwas ändere, bin ich da alleine. Und fand das, und genau das, was du beschreibst, dachtest du, mein Leben ist zu Ende, es ist irgendwie alles so sinnlos. Und dann aber mich dran zu erinnern, woran ich auch glaube und was ich auch gelernt habe, dass wir die Schöpfer sind in unserem Leben und dass wir Kraft haben und dass wir wirklich unser Leben gestalten können. Und daran glaube ich auch zu fest, egal wie, in was für einem Dunklen wir sind, wir haben die Möglichkeit. Aber wir müssen das formulieren für uns und ich glaube auch einfach, wir müssen dann auch, also ich empfinde das immer so, dass man wirklich sagen muss, ich möchte das jetzt. Ja. Ich möchte jetzt wieder ein schönes Leben. Und es hat auch ganz viel damit zu tun, auch mit so einem Schuldgefühl. Ich weiß noch, als ich die ersten Male gelacht habe, als ich dann verliebt habe, ich dachte, wie kann ich jetzt glücklich sein? Wie kann ich denn jetzt, weißt du, so? Und sich das aber auch zu erlauben, wieder ein schönes Leben zu haben. Und wir haben diese Kraft, aber da in so einen, in Moment des Anzapfens zu kommen. Und ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass es uns leichter, also es ist leichter langfristig. Und damit will ich niemanden zu nahe treten, der nicht trauern kann. Weißt du, weil das hat auch ganz viel mit Resilienz zu tun. Wie resilient bist du, dass du in die Trauer gehen kannst? Ist auch vollkommen in Ordnung, 10 Jahre später zu trauern. Mhm. Das will ich auch sagen. Mhm. Aber für mich, ich habe auch gar keine andere Wahl gehabt, ich war in der Trauer, hat das so viel mich in meiner Kraft angesteckt und vor allen Dingen, weißt du, dass ich auch so denke, noch mehr denke, es ist doch egal, weil natürlich, bin ich ganz ehrlich zu dir, in mein innerer Kritiker läuft, jetzt bin ich hier verweint, ne? Jetzt sitze ich hier so, die Miriam kennt mich gar nicht, Gott, ich öffne mich hier gerade auch ganz vielen Menschen, ist es schlecht für meine TV-Karriere, ist es schlecht für meine Coaching-Karriere und trotzdem einfach so weiß, nee, weil darum geht's nicht, das ist so egal, es geht eigentlich nur hier um unsere Kraft und um unsere Verbindung. Und das ist sowas, also ich spüre das nicht so oft in meinem Leben. Ich habe das auch nicht so oft gespürt, so eine Anbindung zu haben, weißt du? Und das ist, glaube ich, so eines der Geschenke, die ich in Trauer empfinde.
Und ich finde es unfassbar mutig von dir und auch ganz toll. Und ich höre das ja immer wieder, ne, dass wir so denken oder dass du jetzt zum Beispiel du das denkst, das würde ich zum Beispiel nie glauben. Wenn du das so sagst, spannend, dann denke ich halt wirklich so, das hat sie nicht gerade gesagt. Das hat sie nicht gerade gesagt. Also hier sitzt die selbstbewussteste, starke Frau von mir. Und sie sagt so, ja, hat das jetzt irgendwie einen Einfluss auf meine... Und ich denke nur so, what the fuck? Ja. Du wirkst einfach wie das Selbstbewusstsein in Person. Ja. Und das ist einfach immer wieder spannend, oder?
Aber Miri, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir beide darüber reden, weil wir uns damit beschäftigen. Ja. Ich habe ja immer so das Gefühl, hier ist so die Selbstliebe, die ist so strahlend und glücklich. Da ist so meinetwegen die Angst, die so einen Kapuzenpulli aufhat und dann so sagt, ich bin nicht genug. Dann gibt es dann noch den inneren Kritiker. Ich will das halt auch sichtbar machen und markieren, dass immer alles da ist. Mhm. Und egal, wie wir jemanden wahrnehmen, absolut, hat er immer alle Rollen. Ne? Ja. Darf ich noch eine Sache sagen, die mir ganz wichtig ist?
Sehr gerne.
Achtsamkeit, ja? Ja. Weil das hat mir geholfen, weil du mich nach Tools gefragt hast. Ich habe immer viel gearbeitet. Ich glaube auch viel zu viel in meinem Leben. Würde heute auch nochmal alles anders machen, aber ist egal. Und meine Mutter hat immer zu mir gesagt, wenn sie mich angerufen hat, egal wo ich gerade beruflich auf der Welt war, Rina, hast du heute schon in die Wolken geguckt? Oh. So. Und das fand ich immer so doof, ne? Ist ein blöder Satz. Und ich würde sagen, als sie dann in ihrem Pflegebett lag und dann mit ihrer krächzenden Stimme das mich gefragt hat, wo ich dann auch immer so den Tag, weil das ist auch, das würde ich auch gerne noch sagen. Es hat mich immer genervt, aber ich verstehe es, wenn ein Mensch, ob er im Altenheim ist oder sich nicht mehr bewegen kann und statisch da liegt, die wollen ganz oft ja immer hören, was man so gemacht hat, wo man so denkt, was war jetzt spannend an meinem Tag? Ich war bei Rewe, habe unser Essen aber eingekauft. Aber
wahrscheinlich, weil sie davon selber so zehren.
War in der Apotheke, aber dass wir, wenn wir noch irgendjemanden haben, der wenig rauskommt, erzählt den Tag und dann habe ich immer meinen Tag erzählt und dann hat sie dann immer gesagt, hast du heute schon in die Wolken geschaut? Und ich habe es dann immer mehr verstanden, weil in dem Moment, ich habe mein Handy in der Hand, ich muss halt in die Wolken schauen, muss ich weglegen. Ich fahre Auto, muss ich stehen bleiben, in die Wolken schauen und dass dieser Moment, nichts zu tun, in die Wolken zu schauen, da ist ja so viel drin. Unser Gehirn kann erst kreativ werden, wenn wir uns langweilen. Wir werden also kreativer, wenn wir nichts tun. Wir haben diesen Moment, und vor allen Dingen, weißt du, was ich daran auch so krass finde? Die Frage, Miri, hast du heute schon in die Wolken geschaut? Wenn sie mir gestellt wurde, auch heute noch, nicht immer kann ich sofort sagen, ja, natürlich. Wie traurig. Nicht mal diese Millibinote hat man, wenn man, also geht in mir so. Deswegen finde ich diese Frage so kraftvoll. Deswegen benutze ich das auch immer wieder, weil die so mini ist. Und haben wir im Vorfeld ja drüber gesprochen, weil ich einfach daran glaube, ich arbeite ganz viel mit Menschen, die viel arbeiten oder auch die Kinder haben. Ihr habt so wenig Zeit, weil ihr so viel für andere macht, dass man wirklich eher Impulse und Tools sucht, die klein sind. Yoga-Retreat ist toll, ne? Ohne Frage, aber die Zeit hat man auch. Das
sind die
nicht
kleinen
immer.
Momente auch.
Und was hilft dir denn, Miri?
Und ich wollte einmal noch ganz kurz sagen, wahrscheinlich hat jetzt dieses in den Wolken schauen für dich auch nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen, oder?
Total.
Oh, so schön. Das nehme ich heute auf jeden Fall auch mit und schaue öfters mal in die Wolken und denke dann jetzt immer an dich dabei. Also mir hilft also überhaupt allgemein auch so bei dieser Thematik Achtsamkeit. Ich finde es ja immer so ganz interessant, weil uns begleiten ja immer Themen.
Ja.
Letzte Woche war es da bei mir das Thema Zeit, dass ich immer denke, ich habe nie genug Zeit. Ich bin immer zu spät, es ist immer stressig.
Ja.
Und diese Woche ist es lustigerweise, die ja gerade erst begonnen hat, aber tatsächlich auch schon so mit gestern gestartet ist, das Thema Achtsamkeit. Und ich ziehe sehr gerne von Laura Marlina Seide die Animal Spirit Karten. Ich liebe sie.
Ja.
Und heute Morgen hat meine Tochter was ganz Lustiges gemacht. Die hat nämlich in ihrer Schublade so ein kleines vom Maulwurf hat sie so Karten, wo man draufschreiben kann, wo man Zahlen lernt, die man so mit wie so ein Fenstermaler so draufschreibt. Und dann hat sie diese Karten rumgereicht an uns und hat gesagt, Papa, welche Karte möchtest du ziehen? Mama, welche Karte möchtest du ziehen? Und dann hat sie unseren Hund gefragt, Buddy, welche Karte möchtest du ziehen? Und dann hat sie ihm eins vor das Körbchen gelegt. Und dann habe ich gesagt, ach, das ist ein schöner Impuls. Ich ziehe mal wieder eine Karte.
Ja.
Und dann habe ich heute Morgen eine Karte gezogen und habe mich gefragt, weil ich ja auch durch meinen Retreat in Namibia gerade sehr viel in meinem Leben umdenke und einfach mehr Zeit haben möchte. Ich möchte mehr Ruhe, mehr. Es passt auch so wunderbar zu dieser Thematik, weil ich finde nämlich auch, wenn das Leben morgen vorbei ist, ich habe so viel Stress in meinem Leben, es kommt auch wirklich auf diese schönen, achtsamen Momente an. Und dann habe ich eben diese Karte gezogen mit der Intention oder mit der Frage, muss ich für das, was ich mir jetzt neu kreiert habe in meinem Kopf, muss ich da jetzt wieder für so viel machen oder soll ich es einfach mal kommen lassen, dass ich gar nicht darauf arbeite, sondern einfach ich bin Meisterin im Manifestieren. Ja, darf ich das jetzt nicht einfach auch mal ruhen lassen und achtsam durch die Welt gehen? Und die Karte war die Eule und es ging wirklich um das Achtsamsein im Alltag und ich war nur so, das gibt's überhaupt nicht. Ich habe mir dann den Text durchgelesen in dem Buch und es hat so gepasst, dass es wirklich einfach genau darum geht, achtsam durch den Tag zu gehen, Dinge mal kommen zu lassen, nicht immer so hart zu arbeiten und zu denken, ich muss jetzt noch mehr machen, um noch besser und noch schöner und noch erfolgreicher zu werden, sondern einfach mal es kommen zu lassen. Ja. Und das sind, glaube ich, auch so die Momente, die mir wahnsinnig viel helfen. Ich bin einfach auch sehr spirituell geworden durch diese ganzen letzten, ja, 5, 6 Jahre sind es jetzt so, die ich mich halt einfach mit Coaching und Therapien und Energiearbeit beschäftige. Und ich merke halt, wie es immer leichter wird und wie es immer schöner wird. Und ich habe natürlich auch manchmal Angst. Ich habe auch manchmal diese Sorge, so was wäre, wenn jetzt dieses ganze schöne Leben plötzlich vorbei wäre. Aber dann denke ich auch immer so, aber dann habe ich alles gegeben. Und dann habe ich das Beste daraus gemacht. Und ich bin so dankbar für jede Minute, wo ich einfach sage, die nehme ich für mich. Die nehme ich mir Zeit jetzt für mich. Und ich meditiere momentan wieder wahnsinnig gerne. Auch tatsächlich relativ lange. Ich habe immer nur so ganz kurz geschafft zu meditieren. Und momentan mache ich das wieder so ein bisschen länger. Und ich merke einfach dieses im Kopf aus sein oder ja auch gar nicht mal unbedingt so aus sein, sondern einfach alles da sein zu lassen. Das, was du ja auch da sagst, ja, so alle Gefühle da sein zu lassen. Alles in dem Moment zu akzeptieren und wie wir sind und dann halt einfach zu sagen, ja, und jetzt schaue ich mal, was kommt. Und es nicht immer so zu beeinflussen und immer zu sagen, boah, jetzt muss ich regeln und jetzt muss ich strukturieren und jetzt muss ich planen und jetzt muss ich, sondern einfach mal alles nur kommen zu lassen. Und das hilft mir momentan extrem doll.
Wie schön.
Deswegen, es ist, finde ich, eine ganz spannende Reise und ich finde es auch wahnsinnig schön, was wir auch gerade als Gesellschaft für eine Entwicklung mitmachen. Ja? Also ich finde es unfassbar, wie viel sich gerade verändert. Und es ist ja nicht alles positiv, aber ich finde irgendwie, deswegen finde ich es so toll, dass du es auch gesagt hast, so in allem noch so Negativen kann man etwas Positives finden. Und man kann natürlich auch nur das Negative sehen.
Natürlich.
Ne? Also man kann natürlich auch sagen, alles ist schlecht und unsere Welt ist ein Horror und alles ist Kacke.
Ja.
Aber man kann auch eben mal so ein bisschen auf die Suche gehen. Was kann denn darin auch Gutes sein? Und ich möchte dir einfach nur noch mal abschließend mitgeben und auch vielleicht für euch alle da draußen. Ich finde einfach, dass diese Bearbeitung, wie du das jetzt machst und wie du auch Menschen begleitest und wie du dich aber auch selber begleitest, ganz, ganz, ganz bewundernswert. Und du hast es ganz großzügigerweise angeboten, dass du für alle, die jetzt gerade zuhören, ein PDF machst mit all deinen kleinen Tools und Dingen, die man so in dieser Trauerphase machen kann, um sich quasi, wie würdest du sagen, um sich so ein bisschen zu stabilisieren?
Ja,
oder?
Ja, und auch so eine Begleitung zu haben oder so eine Anleitung, weil natürlich sagen jetzt immer viele, ja, es gibt Trauergruppen, aber vielleicht wohnt man auf dem Dorf oder weißt du, oder sagen wir auch mal so, wenn du so in diesem Gefühl bist, hast du auch nicht unbedingt die Kraft zu sagen, ich suche mir jetzt eine Trauergruppe, ich suche mir ein Coaching, ich suche mir eine Therapie und vielleicht willst du auch nicht mit Menschen sein. Und ich hätte es mir halt damals gewünscht und irgendwie dachte ich, das ist doch vielleicht ganz schön.
Das ist so schön von dir. Und wo finden wir dieses PDF?
Ja, ich würde dir einfach den Link geben.
Du gibst mir den Link, wir packen das in die Shownotes rein, dann könnt ihr es da finden. Aber auch auf deiner Website, die packen wir natürlich auch in die Shownotes rein. Und ich finde es ganz toll und ich möchte dir super gerne noch eine Sache mitgeben, weil du hast mir ein Kompliment gemacht und ich kann dir nur noch ein Kompliment wirklich zurückgeben. Ja. Ich glaube, diese letzten Selbstzweifel, die du hast, die darfst du noch ablegen, weil ich das so krass finde, wie smart du bist und wie, also wenn du mir das so erzählst, dass du Legasthenikerin bist und wie du das alles gelernt hast und wie du jetzt sprichst und wie du vor der Kamera arbeitest, wie du bist und wie du auch anderen Menschen hilfst, also da kannst du nur so mehr als stolz auf dich sein und ich finde wirklich, dass du unfassbar toll reden kannst und wie du dich auch ausdrückst und wie du was nahe bringst, ist ganz, 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 ganz toll.
Aber
richtig
Miri,
toll.
Also erstmal von Herzen danke. Ich habe auch gelernt, Komplimente anzunehmen.
Schön.
Aber es ist nur eine Frage von Strategien. Ich glaube ganz fest daran, wir brauchen alle nur gute Strategien für uns und ja, dann ist alles möglich.
Da gebe ich dir absolut recht. Und diese Strategien darf man aber auch für sich entwickeln. Und wenn man halt nicht weiß, wie, dann kann man sich unter anderem an dich wenden.
Oder an dich.
Oder ja, aber ich bin kein Coach. Ne? Das darf man halt eben nicht vergessen. Ich bin kein Coach. Ich bin ja eigentlich immer nur die Plattform, die darauf hinweist, dass es so tolle Menschen wie dich gibt, die halt eben coachen, die einfach auch Menschen helfen. Und ich glaube halt, dadurch, dass ich so tolle eigene Erfahrungen gemacht habe und dadurch, dass ich mich so stark entwickelt habe und heute so viel glücklicher bin als noch vor 5 bis 10 Jahren, ich bin eher die inspiriert und die Muse, die jemanden wirklich da so einen kleinen Schub mitgeben möchte, wo man sich irgendwie weiterbilden, weiterentwickeln kann. Also vielen, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Und für euch alle da draußen, wenn ihr zugehört und zugeschaut habt, lasst uns unbedingt bitte eine 5-Sterne-Bewertung da. Ich habe es das erste Mal über die Lippen gebracht. Sonst sage ich immer, lasst uns eine gute Bewertung da. Aber heute sage ich einfach mal, gebt uns bitte 5 Sterne. Denn das gehört auch zum Selbstbewusstsein dazu. Und wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Da geht es am Donnerstag mit einer weiteren Folge Glowcast weiter. Bis dahin, ihr Lieben. Ciao.